Franzen, der Literaturpodcast der vergessenen Bücher. In dieser Ausgabe Samar Yazbek, wo der Wind wohnt, und Philip Roth, der menschliche Makel. Etwas stimmt nicht in Alis Welt. Er glaubt tot zu sein, sein eigenes Begräbnis zu sehen, und doch wird sein älterer Bruder zu Grabe getragen. Die Frauen dürfen nur in Abstand daran teilnehmen. Erst allmählich erzählt Samar Yazbek in Wo der Wind wohnt von der Granate, die einen Militärposten getroffen hat. Ali hat überlebt, doch die Schmerzen versetzen ihn in einen Fiebertraum, führen ihn in seine Kindheit in Syrien zurück. Übersetzt von Larissa Bender versucht Ali verzweifelt zu überleben, Schutz unter einem Baum zu suchen, in Naturbeschreibungen eine poetische Vernebelung angesichts des nahen Todes zu sehen. Die Unterdrückung und Gräueltaten durch das Assad-Regime kommen in der Geschichte ebenso vor wie die hysterische, alawitische Verehrung eines brutalen Diktators, der plötzlich verstirbt, wo alle davon ausgegangen sind, dass er nie sterben würde. Erst als sein Sohn die Macht ergreift, fühlen sie sich der Trauer entrissen. Vergangenheit und Gegenwart sind in Wo der Wind wohnt von Hitze befallen, gefesselt in Träumereien. Ali, der Unangepasste, der von der Schule abging, weil er einen Lehrer angegriffen hat, nachdem der ihn geschlagen hatte, liegt im Sterben. Die Schläge, mit denen sie ihm zu Hause beizukommen versuchen, da trägt er, nimmt ihn die Erniedrigung. Seine Mitschüler, die erst über ihn herfallen, ihn am Boden treten, begegnen ihm später mit Respekt, weil er es gewagt hat, sich zu widersetzen. Ali sucht die Nähe der Humaruna, eine rätselhafte Alte, die ihn mit ihrem mystischen Glauben über die Kraft der Bäume ansteckt. Als er zwangsrekurriert wird, verlässt er sein Dorf, um sich der brutalen Gegenwart Syriens zu stellen. Seine Erinnerungsfetzen rauschen in den Bäumen, vom Wind getragen, als würden sie verwehen. Samar Yazbek macht uns klar, dass das nie geschehen wird. Auch wenn es der Poesie bedarf, die Zustände in Syrien zu ertragen. Dass Identität mitunter nicht der Suche nach sich selbst dient, manchmal gezwungenermaßen zur Flucht aus sich selbst drängt, beschrieb Philip Roth in seinem 2000 auf Englisch erschienenen Roman »Der menschliche Makel«. Übersetzt von Dirk van Gunsteren, führt er in die USA der 1990er Jahre. Nathan Zuckerman, Roths alter Ego, trifft auf seinen jüdischen Nachbarn, der Altphilologie lehrt. Die Geschichte ist schnell erzählt. Coleman verliert wegen einer rassistischen Äußerung seine Stellung und verliert seine Frau an einen Schlaganfall. In der Affäre mit einer 34-jährigen Putzfrau des Colleges findet er Trost. Sie ist nicht nur 14 Jahre jünger, sie ist missbraucht worden. Und sie hat die gemeinsamen Kinder mit einem an BTPS leidenden Kriegsveteranen bei einem Brand verloren. Als ihre Affäre publik wird, löst sie einen Skandal aus. Coleman hat sich bis dahin zu verstecken verstanden. Von seinen afroamerikanischen Wurzeln weiß niemand etwas. Sein Zynismus ist kaum zu überbieten. Schließlich hat er gelernt, sich selbst zu verleugnen. Warum sollten ihn da die Lebensentwürfe anderer Menschen interessieren? Auch wenn er einsehen muss, dass trotz aller Lügen er als Schwarzer niemals unbeschadet das Leben eines Weißen durchhält. Aus heutiger Sicht stellt sich uns die Frage, reicht es aus, unsere Identität selbst zu bestimmen, indem wir die Wurzeln verleugnen? Eine neue Biografie, ein neuer Name, ein sozialer Aufstieg, ein wohlsituiertes Leben. Ist man dann auf der sicheren Seite? Der menschliche Makel fasziniert als Roman in der Katharsis Coleman's Silk erleidet, während er seine Vergangenheit verleugnet, nur weil seine Hautfarbe heller ist, um ein eigenes Leben zu forcieren, auf dem er glaubt, ein Anrecht zu besitzen. Er ist ein Trickser, ein Wandelbarer, ein Eingesperrter. Seine späte Liebe zu Faunia missbilligen seine eigenen Kinder. Im Amerika des Bill Clintons, wo die Saubermänner sich der Medien bedienten, um sich als Scharfrichter aufzuspielen, erzählt Ross von einer Selbsthinrichtung. Dem perfekten Mr. Coolman unterläuft ein Lapsus, über den er stürzt. Am Ende zahlt jeder den Preis für das bisschen Leben, das er sich zu nehmen gewagt hat. Dem Roman dient Anatole Breuer als Vorbild. Der angesehene Literaturkritiker und Herausgeber der New York Times lebte als Afroamerikaner ein Leben lang als Weißer.